Fehlender Tiefschlaf erhöht das Demenzrisiko. Wir können jedoch einiges dafür tun, das Demenzrisiko zu senken.
Richtig. Wir können unser Verhalten so anpassen, dass wir nicht nur direkt das Demenzrisiko senken, sondern wir auch gleichzeitig damit den tiefen Schlaf fördern.
Aha. Und der bessere Tiefschlaf senkt unser Demenzrisiko.
Genau.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht's dir?
Hallo Andreas, mir geht's sehr gut. Ich mache seit 2 Tagen eine Ayurveda-Kur und ich bin runderneuert, jetzt schon.
Nach 2 Tagen, okay. Ja. Das x-te Projekt in diesem Jahr, aber ist ja gut, du bist ja, haben wir ja schon kennengelernt, immer begeisterungsfähig für neue Techniken.
Ja genau, das läuft natürlich parallel zu meiner täglichen Sportroutine.
Das Einzige, was du dann, woran du arbeiten musst, ist, deine neuen Dinge auch langfristig zu integrieren.
Ja. Nee, das läuft alles langfristig parallel. Also mein Spinning, mein Yoga, mein Journaling und jetzt mein Ayurveda.
Was mit dem Krafttraining?
Krafttraining auch. Ja. Okay. Das läuft alles. Ich habe ja meine Hanteln jetzt hier. Ich muss zugeben, ich habe mich doch vom Studio abgemeldet, weil ich einfach zu faul bin. Ich habe aber Hanteln hier und mache so Übungen aus dem Internet, aus YouTube.
Gut, aber das gibt eine kleine Ermahnung.
Ja, okay. Aber wie geht's dir denn? Du siehst auch sehr gut und erholt aus.
Ja, erholt ist gut. Wir hatten ja oder durch eine Verkettung von Umständen, also mein längerer Urlaub in Japan und dem Skifahren dort. Dann hattest du, als ich zurückkam, einen riesen Auftrag, wo es keine Zeit gab. Dann war es auch noch so, dass wir dann auch eine Woche lang irgendwie gar keinen Termin gefunden haben. Also egal, was wir versucht hatten, wir hatten wirklich keine Überlagerung von 1-2 Stunden.
Völliges Land unter.
Heute haben wir es mal geschafft.
Ja.
Wir versuchen auch da besser zu werden, aber es geht nur, was geht.
Ja, also ich habe demnächst regelmäßig Zeit. Der Auftrag ist abgeschlossen, 2 Riesenaufträge sind abgeschlossen. Ich kann jetzt chillen.
Ja, und sonst, weil du ja gesagt hast, wie geht es dir? Ich hatte mir ja, das hatte ich auch gar nicht so erzählt, ich hatte mir ja in Japan am letzten Skitag eine kleine Verletzung zugezogen.
Was? Was denn?
Also ich habe eigentlich kein Skiunglück direkt gehabt, sondern ich hatte eine Sportverletzung, also eine schwere Schürfwunde am Schienbein, was ich mir im Winter beim Joggen zugezogen habe. Ich bin irgendwo auf einer Eisentreppe ausgerutscht und habe mir das Schienbein aufgeschürft. Beim Skifahren verwendet man aber das Schienbein. Man fährt eigentlich immer mit Druck auf dem Skibein in dem Skischuh. Und dann hat sich dann irgendwie in dieser Schürfwunde am letzten Tag, wahrscheinlich schon 2 Tage vorher, ein Keim eingenistet.
Nein!
Und dann hat sich das Bein entzündet und ist dick geworden.
Ach du Scheiße, das ist super gefährlich, weißt du das?
So, dann habe ich es aber noch, die Rückreise vom Skifahren waren ja 48 Stunden, habe ich es noch geschafft bis nach Deutschland.
Gott sei Dank.
Trotz sehr dickem Bein. Und bin dann hier in die Behandlung gegangen und da hatte ich dann nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie schneiden das auf und spülen die Entzündung raus oder den Alter. Oder ich nehme Antibiotika, was ich ja nicht gerne tue.
Ja.
Und dann habe ich es getan.
Hast du Antibiotika genommen?
Genau.
Aber ich hätte gedacht, dass sie beides machen, aufschneiden und Antibiotika.
Ja, aber das war erst ein Versuch, also zuerst Antibiotika nehmen.
Ja.
Und wenn es dann zurückgeht, dann muss man nicht schneiden.
Ja.
Und es ist sofort zurückgegangen, schon innerhalb von 24 Stunden sah man, wie das anfängt besser zu werden.
Oh, super, Gott sei Dank.
Und da kann man auch immer allen raten, nicht zu häufig Antibiotika zu nehmen, also nicht für Kleinigkeiten oder Lappalien, sondern ich hatte wahrscheinlich 30 Jahre keins genommen.
Ja.
Und dann hat es auch richtig gewirkt.
Ja, das ist super. Ich nehme es ja auch nie, weil ich eine Penicillinallergie habe. Ich nehme es wirklich nur in absoluten Notfällen und da muss man eben was anderes raussuchen statt Penicillin.
Ja. Aber es gibt dann trotzdem einen Wermutstropfen. Ich musste es ja relativ lang nehmen, über 10 Tage.
Mhm.
Und das schlägt ja ein bisschen auf den Darm.
Total.
Und sonst mache ich ja im Frühjahr immer eine kleine Darmkur, damit ich nicht allergisch auf die Birke reagiere.
Oh nein, und das ging jetzt nicht.
Das mache ich ja jeden Frühling und das klappt auch. Ich habe die letzten 2 Jahre 0 gemerkt von der Birke. Und jetzt hatte ich aber diese Antibiotika-Kur, die schlug tatsächlich ein bisschen auf den Darm. Und jetzt merke ich wirklich die Birke.
Oh nein, ja, und die Birke, die hat wirklich krasse Angriffsmöglichkeiten, wie Pappel.
Da komme ich jetzt schon mit zurecht, man muss dann halt die Kreuzsachen alle vermeiden.
Ja.
Und im nächsten Jahr werde ich wieder eine kleine Darmkur machen.
Ja, ja, aber man darf aber kleine Schürfwunden nicht ignorieren. Und auf die noch so kleinste Wunde sofort luftdicht verpacken, mit Pflastern abdecken. Das wissen viele nicht.
Ja, aber ich habe ja immer Sportverletzungen. Durchs Fahrradfahren, durch Joggen. Irgendwo habe ich ständig reißig. Und wenn ich Gartenarbeit gemacht habe, irgendwo habe ich immer eine Schürfwunde und habe das nie, war mir immer egal.
Echt? Aber da muss eigentlich immer ein Pflaster drauf, weil da können überall Keime reinkommen.
Ja, ich habe immer gedacht,
Nee. Immer luftdicht verpacken, weil unter einer luftdichten Verpackung wird die Wunde feucht und dann kann sie am besten heilen. Das wissen viele nicht. Kann ich die Artikel zu raussuchen?
Ja, ich weiß das auch. Aber bei all den Sachen hat mich das nie interessiert, weil ich dachte, also Verletzungen, was Schürfungen und Bluten angeht, das interessiert meinen Körper nicht.
Ach, der feine Herr Lange.
Ja, und dann durfte ich auch in der Zeit ja keinen Sport machen. Das war so der letzte Wermutstropfen. Ich konnte dann ja fast 14 Tage keinen Sport machen.
Ach du Scheiße.
Oder ich sollte es nicht machen mit der Entzündung. Und das war schon wirklich.
Und dein Handicap im Golf ist jetzt.
Nee, jetzt ist eh noch keine richtige Golfzeit gewesen in der Zeit.
Ach so, ja, okay. Also, ja.
Naja, aber ich bin jetzt, was die Verletzung angeht, auskuriert. Sport ist langsam wieder hochgefahren. Und so geht es mir auch jetzt schon besser.
Sehr gut, Gott sei Dank.
Ja, dann fangen wir mal mit den Fragen an, oder?
Mhm. Eure Fragen zur letzten Folge.
Franziska fragt, wieder mal eine spannende Folge von euch. Unglaublich, was alles in unser Schlafuniversum gehört. Hier meine Frage. Wie schnell bemerkt man spürbare Veränderungen im Schlaf, wenn man solche Schlaffrequenztherapien anwendet?
Also es kommt da schon auf den Schweregrad der Schlaflosigkeit an und auch auf den gesamten Therapieansatz. Also was macht der Klient sonst noch alles oder der Patient im Rahmen der Schlafverbesserung. Er kann ja mit ganz vielen zusätzlichen Dingen helfen, dann wird man auch schneller mit den Frequenztherapien. Und dann kommt es auch noch darauf an, welches Gerät man verwendet. Manche Geräte sind nicht so stark und manche Geräte können nicht alles und das bestimmt mit über die Dauer. Ja? Ich mache mal so ein Beispiel. Also wenn man bereits ganz viel für den Schlaf getan hat, trotzdem nicht so richtig super schläft, dann würde man eine Frequenzkur machen. Und diese Frequenzkur dauert dann so 4 bis 8 Wochen und dann schläft der Patient in der Regel besser, weil er hat immer schon viel getan, dann fehlt einfach nur so der letzte Ansatz und da hilft dann einfach auch nur eine Kur. Da gibt es nicht die eine Frequenz, die jetzt hilft, sondern nur eine Kur. Wenn jemand aber unter einer spezifischen Ursache leidet, also zum Beispiel ein Nervenproblem, man weiß, das ist ein bestimmter Nerv, der irgendwo zwickt oder hat, oder er hat dann einfach ein Vagusnervproblem, dann kann eine passende Frequenz sofort helfen. Man gibt die Frequenz auf den Körper und bang, der schläft besser. Mhm. Mit spezifischen Frequenzen auf ein spezifisches Problem kann aber auch nicht funktionieren. Das heißt, wenn man dann die falsche Frequenz hat oder man hat die Ursache falsch erkannt, dann passiert gar nichts. Da gibt es keine Verbesserung. Also die Kur hilft immer, ist ein langwieriges Projekt und spezifische Frequenzen können sofort oder gar nicht helfen.
Mhm. Ich hätte mal kurz eine eigene Frage. Was hältst du von der Schumann-Frequenz?
Ja, die Schumann-Frequenz ist ja so eine Art Trägerfrequenz.
Ja.
Ja. Und man sagt, dass sie sich ja ganz leicht verändert, weil sich das erdmagnetische Feld leicht ändert. Und das wäre vielleicht nicht gut für die Menschen.
Was? Ich dachte, das wäre gut für die Menschen.
Nee, für die Menschen ist es gut, aber weil sich die Erdfrequenz, die Schumann-Frequenz so ganz minimalst irgendwie leicht anpasst, müssen die Menschen, alle Menschen, sich wohl anpassen, weil wir Menschen sind wohl daran gewöhnt, mit dieser Schumann-Frequenz als Basisträgerfrequenz.
Ja.
Und viele Bioresonanzgeräte arbeiten mit dieser Schumann-Frequenz. Das heißt, die geben dir so in den ersten 5 Minuten erst eine höhere Dosis Schumann-Frequenz und dann wird die Therapie eingeleitet.
Ja.
Ja. Oder es gibt auch Geräte, die du aufstellen kannst, um einen Raum mit einer stärkeren Schumann-Frequenz auszurichten, was zu Wohlbefinden führen kann.
Ja, ich habe mir letztens ganz informell bei YouTube auf meine Ohren die Schumann-Frequenz gejagt, weil ich Kopfschmerzen hatte und die Kopfschmerzen gingen sofort weg. Das kann keine Einbildung gewesen sein.
Wird es nicht. Ich bin ja ein Fan von Frequenzen.
Okay. Also, dann hätten wir noch eine Zuhörerfrage. Jens fragt, kann man Frequenzmethoden auch bei Kindern oder älteren Menschen einsetzen? Gibt es Altersgrenzen?
Kinder sind noch sehr sensibel und reagieren in der Regel viel schneller und sensibler auf solche Frequenzen. Aber man kann aber auch so sagen, die Kinder sind aber noch so sensibel, dass man häufig mit anderen Methoden auch helfen kann. Man ist gar nicht so angewiesen auf eine Frequenztherapie beim Kind.
Ja.
Wenn man jetzt ältere Menschen nimmt, die sind häufig, ich nenne das mal so, austherapiert, da geht nichts mehr.
Ja.
So, die haben schon alles Mögliche gemacht. Der Körper ist komplett träge, unsensibel. Der ist gar nicht mehr bereit, noch auf irgendeine Behandlung vernünftig zu reagieren. Da kann dann eine richtige Frequenztherapie bei älteren Menschen wirklich mal den Unterschied machen. Aber es dauert dann halt länger als bei Kindern.
Verstehe, ja.
Das Thema der Woche.
Demenzrisiken. Wir wollten ja immer schon mal über das Thema sprechen. Ich glaube, wir haben das jetzt fast ein Jahr aufgeschoben. Jetzt kommen wir endlich dazu. Also in Deutschland leiden so rund 1,8 Millionen Menschen an Demenz.
Krass, ne?
Ja, ist eine hohe Zahl. Und das soll bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen sich anwachsen.
Oh Gott.
Was ja normal ist, da wir ja eine älter werdende Bevölkerung sind.
Ja, wir werden immer älter und man merkt es jetzt einfach.
Ja.
Sonst ist sie vorher gestorben.
Die meisten von diesen Menschen haben dann diese Unterform Alzheimer.
Ja.
Ich teile das gleich nochmal ein,
ja,
was
unbedingt.
Es da so gibt. Ja. Und man sagt dann eben, dass so 440.000, 450.000 neue Erkrankungen jedes Jahr hinzukommen. Ja. Gab es auch schon vorher, weil es versterben ja auch einige. Aber es wächst dann an. Das heißt, das Thema ist mit den älter werdenden Babyboomern omnipräsent.
Mhm.
Ja. Wenn wir jetzt sagen, Demenz ist ja eigentlich ein Überbegriff für eine Gruppe von Symptomen. Ja, also Demenz spricht man, wenn man den Verlust einer kognitiven Fähigkeit hat, also Gedächtnis, Denken, Orientierung, dann redet man immer von einer Demenz. Und jetzt teile ich die mal nur in drei Sachen auf, mehr nicht. Das ist auch jetzt keine komplette Übersicht. Wir wollen am Ende ja nur über eine Form sprechen.
Mhm.
Ja, das erste sind die sekundären Demenzen. Das ist dann, wenn eine körperliche Störung vorliegt. Also durch Alkohol, durch Depressionen, durch ein Schilddrüsenproblem, durch eine Mangelernährung geht das auch, durch eine Hirnverletzung und, hatten wir vorhin nochmal drüber gesprochen, über Medikamentenmissbrauch.
Oh weh.
Ja. Da sagt man häufig immer Missbrauch. Das klingt so, jemand besorgt sich illegal Medikamente, um sich damit irgendwie aufzutörnen. Ich packe in diese Gruppe auch Menschen, die insgesamt viel zu viel Medikamente konsumieren, weil sie meinen, nur noch so durchs Leben kommen zu können und sich kaum noch Mühe geben, den Gesamtkontext der Medikamente zu reduzieren. Ja? So, das ist dann am Ende auch Medikamentenmissbrauch. Ja? Und ich kenne Klienten, die über Jahre mehrere Schmerzmittel parallel nehmen.
Oh Gott, ja, ja, ich auch. Ich habe eine Freundin, die hat über ein Jahr lang die Glufenac genommen und es ging dann ganz böse aufs Herz. Ja, ist nicht gut.
Gut, also die sekundären Demenzen, das waren welche, die durch eine, sagen wir mal, fast von außen einwirkende Störung in Gang gesetzt worden sind. Weil es ist, geht ja darum, dass die Fähigkeit des Gedächtnisses fürs Denken und Orientierung reduziert wird. Wodurch ist ja auch jetzt egal. Ja, auch wenn ich keine Nährstoffe mehr habe, kann ich auch schlechter denken. So, dann gibt es die vaskuläre Demenz, das ist durch eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Ja, durch Arterienverkalkung etc. hervorgerufen, kann ich das auch bekommen. Okay? So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was heute der Kern ist, der Folge. Wir reden von Alzheimer.
Ja.
Ja, das ist quasi die häufigste Form und das ist auch die Form, die, sagen wir mal, direkt oder indirekt mit unserem Schlafthema am meisten zu tun hat. Also Demenz und Alzheimer, ja. Generell, wenn ich jetzt heute von Demenz oder Alzheimer spreche, meine ich immer das Gleiche, ab jetzt. Ja, also ist egal, ob wir jetzt Demenz sagen, dann meine ich damit die Unterform Alzheimer. Und wenn wir sagen Alzheimer, wissen wir ja, ist eine Unterform von Demenz. So, und die ist halt gekennzeichnet dadurch, durch den Verlust von Nervenzellen. Also Alzheimer heißt, ich verliere Nervenzellen durch Ablagerungen. Ja, und das sind, die Ablagerungen nennen sich ja dann Beta-Amyloid. Ja, und das Tau-Protein. So.
Mhm.
Und das Erstgenannte sorgt direkt für die Beschädigung der Zellen. Das Zweitgenannte kommt, wenn die Krankheit in Gang gesetzt wird, hilft es dabei, die Krankheit zu beschleunigen. Ja. So, das ist jetzt Alzheimer. Und du kannst dich erinnern, wir haben mehr Ablagerung, wenn
wir keinen Tiefschlaf haben. Dann kann nämlich diese Welle, die durch unser Gehirn strömt, nicht aufräumen.
Genau. Wir werden das gleiche sogar noch mal einmal vertiefen, kurz. Aber es ist gut, dass wir es jetzt mindestens zweimal sagen. Das heißt, wenn jemand das jetzt abbricht, hat das schon mal gehört, ja, dass wenn wir weniger Tiefschlaf haben, wir mehr Plaques anlagern werden.
Ja.
Und damit das Risiko für Alzheimer steigern.
Drastisch steigern, ja.
Ja. So, viele sagen, was passiert denn jetzt genau bei Demenz oder Alzheimer? Das ist halt, es sterben halt Gehirnzellen ab. Ja, mhm. Also die sterben einfach und dann kommt es zu einem Verlust von Kommunikationsfähigkeiten zwischen den Nervenzellen.
Mhm.
Ja, also ja, das ganz einfach erklärt. So, und diese enormen Ablagerungen sieht man dann auch immer wenn Leute diesen Gehirnzellenverlust hat, sieht man auch diese vermehrte Plaqueablagerung. Und das ist das eigentlich, wenn man es ganz einfach sagt, was da halt nur passiert.
Mhm.
Ja. Wie kann ich denn das feststellen? Ja, das erfolgt durch kognitive Tests, eine Variante, und bildgebende Verfahren wie MRT oder PET. Und in dieser Sendung wollen wir hauptsächlich darüber sprechen, das ist ja unser Schlafthema, wie wir jetzt Risiken vorbeugen können. Das ist ja halt ganz wichtig. Wir wollen halt Alzheimer vorbeugen.
Wissenschaftlich bestätigt.
Fortschritte in den Therapien nur ganz kurz. Ja, es geht ja jetzt nicht um Therapie. Ich hatte ja gerade gesagt, wir wollen es vorbeugen. Wenn man jetzt zu dem Thema Therapien kommt, da gibt es halt seit Jahren, wartet man ja dort auf den großen Durchbruch. Aber nie hat sich so etwas wirklich durchgesetzt. Es gibt zwar immer bessere Therapien, aber alle Therapien schaffen es nur, den Fortschritt der Erkrankung zu verlangsamen.
Ja.
Und die Verlangsamung wird immer besser.
Mhm.
Aber mehr haben wir noch nicht.
Ich hoffe, dass in 30 Jahren, wenn wir dann so 80, 90 sind, dass wir... Ja,
ganz geschweige davon, dass es irgendetwas gäbe, was es verhindern kann.
Ja.
Oder garantiert verhindern kann.
Aber vielleicht in 30 Jahren, meinst du?
Vielleicht in 30 ja, Jahren. Da müssen wir halt noch lange durchhalten.
Ja, werden wir.
Das beschäftigt alle.
Ich möchte nicht daran erkranken.
Ja.
Was gegen etwas zu tun, das beschäftigt wiederum nicht alle.
Ja,
alle wollen es nicht haben, aber die Leute beschäftigen sich nicht so gerne damit, es nicht bekommen zu können, wenn ja, man das so versteht. Ja? Ich mache mal das an dem Beispiel Zuckererkrankung, Diabetes. Wenn irgendwann der erste Zucker aufkommt, dann greifen viele oder zu schnell zu Medikamenten. Dabei ließe sich zum einen ja Zucker hervorragend vorbeugen durch gute Ernährung und Sport und Bewegung. Und wenn ich zum ersten Mal einen erhöhten Zuckerwert habe, kann ich sogar noch richtig gut eingreifen beim ersten Mal. Ich kann ganz vieles tun, dass der Zuckerwert wieder runtergeht.
Ja, Diabetes Typ 2 ist heilbar. Ich verstehe nicht. Also wirklich.
Aber die meisten kümmern sich nicht Zeit ihres Lebens darum. Und wenn es dann passiert, ist ihnen selbst das noch zu umständlich oder sie informieren sich nicht und machen es dann häufig falsch.
Ich frage mich, was die Ärzte machen, ob die nicht einfach sagen, Mensch, das wäre heilbar. Jetzt hören sie auf, Zucker zu essen und Weißmehl und alles.
Das halten sich ja viele nicht dran.
Okay.
So, jetzt haben wir hier eine Erkrankung, wo ich dann sagen würde, vielleicht tut man hier sogar noch weniger, weil die halt noch merkwürdiger ist.
Mhm.
Ja, also was tun die Leute denn schon aktiv gegen Demenz? Wir hatten das ja ganz am Anfang als Hauptthema sogar in dieser Reihe. Für mich war ja auch immer dieses Beschäftigen mit dem Schlafthema auch eines der Hauptmotivationen ist, Demenz möglichst weit nach hinten zu schieben.
Ja.
Ja. So. Und bei Demenz helfen nur zwei Dinge. Das eine ist, das Gehirn für den Fall vorbereiten.
Ja,
das heißt also, umso besser das Gehirn vernetzt ist, umso mehr es getan hat, Zeit seines Lebens,
ja,
umso länger wir es aktiv nutzen,
ja,
umso besser kann es das kompensieren, wenn es auftritt.
Ja, genau. Sprachen lernen, Musik, musizieren lernen, ein Instrument lernen, möglichst viel Wissen anhäufen. Nicht nur Kreuzworträtsel lösen, das bringt gar nichts, sondern genau, wirklich effektiv Wissen auf die Festplatte schaffen sozusagen.
Ja, immer sich um Wissen und neue Sachen bemühen, also eine Sportart neu erlernen, ein Instrument neu erlernen, eine Sprache neu erlernen. Also immer versuchen, etwas Neues zu lernen, auch wenn es Mühe kostet.
Ja.
Und das gilt auch insbesondere nach dem Eintritt ins Rentenalter. Ne?
Ja.
Da machen ja viele den Fehler, dass sie dann so radikal runterfahren und ihr Gehirn nicht mehr benutzen. Und das ist dann halt demenzfördernd, weil wenn die Krankheit eintritt und ich habe ein multi-mega vernetztes Gehirn,
ja,
dann können sogar Nervenzellen verloren gehen, aber das Gehirn findet immer alternative Wege. Und ja, diese Erkrankung tritt trotz Einsetzen von Alzheimer erst viele, viele Jahre später auf.
Oder keiner bemerkt sie, weil man einfach so viel Wissen. Und das Stichwort Neuroplastizität. Unser Gehirn ist ja so vielen fähig.
Genau. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die dann mit Alzheimer sterben, aber nicht an Alzheimer.
Ja, und man genau
das gar nicht wusste. Der war dann 95 und wenn man das wirklich das untersucht, das Gehirn, hatte das schon Alzheimer, aber spielte keine große Rolle.
Ja, genau. Wie diese berühmte Nonne.
Genau, die wird dann immer zitiert.
Das vergessen wir ständig.
Die Risikofaktoren. Als ich das vorbereitet hatte, musste ich an der Stelle lachen. Also das vergessen wir ständig. Das passt ja zum Thema Alzheimer
sehr gut.
Ja? Und wir vergessen insbesondere die Risikofaktoren.
Ja.
So. Und ich habe da jetzt mal zwei Gruppen. Also es gibt die Top-Risiken. Und dann habe ich nochmal drei Gruppen mit Unterthemen, wo ich sagen kann, das sind drei Blöcke, die alle ungefähr ähnlich zu bewerten sind. Ja? Es gibt zwar für alles Prozentrechnungen, wo man sagt, das ist so und so viel Prozent Risiko und so viel, aber die will ich gar nicht nennen, weil ich glaube, das ist nicht 100% genau. Und dann könnte man sagen, ja, dann lasse ich das eine mal weg. Ja? Arbeiten wir mal die drei Untergruppen erstmal ab und dann kommen wir zu den Top-Risiken. Vielleicht kann man dann ja auch tippen lassen, was wäre denn ein Top-Risiko? Ich frage dich jetzt mal, was meinst du denn, was ein Top-Risiko ist?
Das Top-Risiko halte ich so ganz krasse Sportarten, wo man ständig was auf den Schädel bekommt.
Das ist nicht am gefährlichsten, aber das kommt schon mit in die Gruppe der Top-Risiken. Hm. Ja. Hast du noch einen zweiten Tipp?
Ja, mangelnder Tiefschlaf.
Richtig, der gehört auch in die Gruppe.
Ja, der ist wahrscheinlich, ist der bei dir auf Platz 1, oder?
Nee, der ist noch nicht mal Platz 1, was die prozentuale Verteilung angeht. Es gibt einen anderen Platz 1, den nenne ich gleich. Ich
weiß, Alkohol.
Nein.
Zucker?
Nenne ich gleich. Ich nenne ihn gleich.
Weil man nennt doch jetzt auch Demenz mittlerweile Diabetes Typ 3.
Ja, aber Alkohol, hatten wir ja vorhin auch gesagt, ist ja eigentlich nicht Alzheimer, sondern es ist ja von eine Einwirkung von außen. Das ist eine andere Form von Demenz.
Okay.
Ja? Trotzdem nenne ich es jetzt mal mit unter den Risikofaktoren. Ja? Ja. Beginnen wir mal mit dieser Gruppe vermeidbare Gifte. Ja? Ja. Also generell Gifte vermeiden.
Ja.
Also nicht rauchen, versuchen den Plastikanteil zu reduzieren. Mhm. Ja? Also nicht aus Plastikbechern trinken, nicht aus Plastikflaschen trinken, sondern nimmt Glasflaschen, lagert eure Nahrungsmittel irgendwo wieder auch in Glas- oder Porzellanbehältern und. Also es gibt ja Millionen Dinge, versuchen, Plastik zu reduzieren. Mhm. Ja? Und dazu gehört aber auch in diese Gruppe vermeidbarer Gifte natürlich Alkohol.
Mhm.
Ja? Aber wenn wir jetzt sagen, wir reden von Alzheimer, dann hätten wir vielleicht andere Dinge, die entscheidender sind. Ja? Wenn wir jetzt von Alzheimer sprechen, dann ist es diese mangelnde Beschäftigung des Gehirns.
Ah.
Ist ein Risiko. Ja?
Ja.
Soziale Isolation.
Stimmt, das soll ja auch ganz, ganz schlimm sein.
Also Menschen, die alleine sind, niemanden zum Reden haben, die nicht irgendwo in Sportvereine eingebracht sind, also die nicht gut integriert sind, die reden und kommunizieren zu viel und das ist ein hohes Risiko.
Zu wenig, die reden und kommunizieren zu wenig.
Ja. Zu wenig, genau. Schwerhörigkeit ist ein Risiko.
Ja.
Das ist nicht die Schwerhörigkeit als solche, die zu Demenz führt, also es ist nicht eine Krankheit, die es überträgt.
Nein,
also die Schwerhörigkeit wird nichts ausmachen. Das ist nur so, dass Schwerhörigkeit zu mangelnder Kommunikation führt.
Aha.
Und das ist dann wieder die soziale Isolation.
Ah, okay.
Ja, und man weiß eben, Leute, die schwer hören, meiden plötzlich Veranstaltungen.
Ja, genau.
Oder Treffen oder einen Gang ins Restaurant, weil sie dort die Töne nicht mehr zuordnen können. Ja, mangelndes Lernen und auch Stress.
Mhm.
Stress ist schlecht fürs Gehirn.
Mhm.
So. Das war der zweite Block nach vermeidbaren Giften, mangelnde Beschäftigung und Stress. Und das dritte ist mangelnde Bewegung oder Erkrankungen.
Oha, ja.
Also Bluthochdruck, Bewegungsmangel als solcher, Diabetes, hatten wir ja gerade auch schon genannt, oder einfach auch Übergewicht.
Mhm.
Ja, das sind alles Themen, die auch als Risiko einzuzahlen. Also auf das Risiko einzahlen.
Ja, ja, oh je.
So, aber wir kennen das ja schon. Also, denkt viel, das war immer gut fürs Schlafen. Bewegt euch viel, dann gibt es auch keinen Bluthochdruck, Bewegungsmangel und Diabetes. Und vermeidet Gifte. Also, wir sind da eigentlich voll auf Linie. Wir hätten nie eine Folge gebraucht. So, jetzt kommen wir zu den Top-Risiken. Eins hattest du schon genannt, ja, also mechanische Schläge aufs Gehirn. Dann gibt es die genetische Veranlagung.
Oh ja.
Da nenne ich mal einen Prozentsatz, der ist 14%.
Ah ja, okay.
Der Rest ist selbst gemacht.
Ja, genau.
Ja?
Das heißt, so, wenn man eben eine Mutter oder eine Oma hat, die dement wurde, dann sollte man auf jeden Fall sich gesund ernähren und sich viel bewegen, Übergewicht vermeiden, alles. Genau.
Aber ja, der Lebenswandel ist entscheidender, als ob
als die Gene. Die Eltern gehabt hätten. Das gilt ja eigentlich für alles, ne? Dass der Lebenswandel entscheidend ist.
Das ist halt so, früher hatte man immer 70% Genetik, dann 60, dann kam man irgendwann unter 50, dann waren wir auf 30 und die Genetik wird immer geringer, weil der Lebenswandel macht viel mehr.
Ja, ja, ja.
Ja, und dann hatten wir ja den Schlafmangel. Ja, das heißt also, wenn wir zu wenig schlafen, dann gibt es Ablagerungen.
Mhm.
Und jetzt gibt es die Nummer 1, das ist das Alter.
Ah, oh, ja.
Also, umso älter wir werden, umso höher steigt exponentiell das Risiko, an Alzheimer zu erkranken.
Ja, na, tragisch.
So, und was kann ich dagegen tun, gegen das Altern?
Früh sterben?
Nein, ich kann etwas tun für mein biologisches Alter.
Ach so, okay, du willst das biologische Alter.
Es ist ja das biologische Alter, was uns alt werden lässt. Und wenn ich was tue für mein biologisches Alter und vermeide, also ich mache halt, man ernährt sich 16:8 und man macht auch andere Dinge, über die wir schon mal gesprochen haben in der Folge, und man pflegt seine Telomere, dann bin ich ja vielleicht mit 60 oder mit 50 vielleicht 10 oder 15 Jahre jünger. Das reduziert auch genau um diese Jahreszahl mein Demenzrisiko.
Ja, ja. Wir hatten früher einen Vermieter, der war 90 Jahre alt, der ging jeden Samstag Fußball spielen und jeden Sonntag Tennis spielen. Der war so fit, der war körperlich fit, schlank, rank und geistig so auf der Höhe. Den hättest du für 60 gehalten, den Mann. Und das ist natürlich toll, wenn einer das so schafft, ne, sein Leben lang durchzuziehen.
Aber man muss viele Dinge durchziehen.
Ja.
Oder man sollte fast alles durchziehen oder man muss es nicht, es soll ja auch nicht zu Stress führen.
Ja.
Das heißt also, Stress ist ja das oberste Gebot. Alle Maßnahmen machen keinen Sinn, wenn sie zu Stress führen.
Ja.
Also muss ich erstmal mein Mindset dahin ändern, dass ich bereit bin, Dinge zu tun, gute Dinge zu tun, die mich dann aber nicht in Stress versetzen. Ja. Also, wenn ich etwas Gesundes esse, dass das kein Stress für mich ist. Wenn ich weglaufe von Süßigkeiten, dass das kein Stress für mich ist.
Ja, genau. Ja. So. Immer tolle Alternativen schaffen, ja.
Genau. Gut. Das waren jetzt die Risiken.
Wenn wir das gewusst hätten.
Krafttraining und Myokine. Hast du da schon mal von gehört? Myokine?
Myokine, ja, ja, ja. Habe ich in der letzten Zeit ganz oft gelesen. Die Myokine sind die Kraftzellen in unseren Zellen.
Kraftzellen würde ich jetzt nicht nennen, aber die Myokine sind Botenstoffe, die ganz viel Positives bewirken. Und die werden insbesondere bei Kraftanstrengung erzeugt. Die können auch beim Rennen oder beim Ausdauersport erzeugt werden, aber am meisten davon ausgeschüttet wird beim Krafttraining.
Aha.
So, und diese Myokine als Botenstoffe während der Muskelarbeit, es gibt mehrere hundert Myokinsorten, die alle ausgeschüttet werden. Und einige davon machen zum Beispiel sowas wie, sie reduzieren Entzündungsprozesse. Vor allen Dingen reduzieren sie auch chronische Entzündungsprozesse.
Ah, das heißt, sie verhindern auch, wie heißt es, Arthrose und Arthritis und sowas?
Mitunter. Sie fördern auch die Neubildung von Nervenzellen.
Ah.
Ja, also wenn ich Krafttraining mache, werden mehr Nervenzellen auch im Gehirn generiert.
Ah, okay, ja.
Ja. Und das trägt zur Prävention von Demenz dabei.
Mhm.
Ja. Und auch Myokine senken das Krebsrisiko. Es gibt da einige Studien, wo Frauen, die eine Brustkrebsursache hatten, mit Krafttraining in der Begleitung der Therapie und die ohne Krafttraining. Und die mit Krafttraining hatten, glaube ich, eine doppelt so hohe Erfolgsrate.
Ah, okay, ja, toll.
Das heißt also, Krafttraining schüttet Botenstoffe aus, die 1000 Dinge erledigen.
Mhm.
Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Nur wenn der Mensch Krafttraining macht und kräftig ist, sagt dir dann die Natur, da lohnt sich das Überleben.
Ja.
Wir wissen ja, Rennen und Bäume hochklettern können. Wenn ich das nicht mehr kann, also Griffstärke, dann werde ich schneller alt.
Ja.
Und wir werden dann auch in dieser Spirale schneller alt.
Ja.
Wenn man das nicht mehr kann. Also an Krafttraining geht kein Weg vorbei.
Mhm.
Wir schütten das auch aus beim Ausdauertraining, aber da werden nicht so viele Myokine frei wie beim Krafttraining.
Mhm.
Ja. Deswegen sage ich ja immer, du kannst alles sein lassen. Also die oberste Priorität ist Krafttraining.
Okay.
Dann machst du auch noch Ausdauertraining. Und warum Krafttraining sonst auch noch gut ist und insbesondere für Frauen, darüber hatten wir ja schon mal eine Folge gemacht.
Ja.
Hört euch die nochmal an. Ja? Jetzt geht es ja nur darum, Also Krafttraining schützt oder nicht schützt, aber senkt das Risiko an Demenz zu erkranken. Und da wird auch ein Myokin ausgeschüttet, was Irisin heißt. Ja? Und wenn man dieses Irisin Alzheimer-Patienten spritzt, das hat man nur im Tierversuch gemacht, dann fangen die wieder an, besser denken zu können, obwohl sie Alzheimer haben.
Echt?
Ja.
Ah, okay. Und wann wird das für den Menschen mal?
Der Mensch kann es doch, der hat es doch.
Ja, ja, stimmt. Der kann es ja selber bilden, ja. Einfach
Krafttraining machen.
Ja, Krafttraining machen. Ah, okay. Ja.
So, und jetzt kommt auch eine ganz tolle Zahl. Wenn man 30 Gramm zusätzlich an Muskeln, 30 Gramm.
Ja, ist nicht viel.
Also du hast jetzt einen Ist-Stand und trainierst dir 30 zusätzliche Gramm Muskeln an. Am besten kann man das überwachen mit einer speziellen Waage. Es gibt ja so Waagen, die Muskelmasse, Fettgewebe, Wasser und alles ausweisen. Und jetzt schaffst du 30 Gramm dazu. Dann senkt sich das Risiko um 12%.
Boah, das ist natürlich super. Ja, da kann man seinen Gen ein Schnippchen schlagen.
An die Muskeln.
Ja.
Ja. So, wir hatten, ich glaube, das ist ja auch so gebetsmühlenartig, sage ich das immer. Und jetzt, wenn man so das Einzelne, ich meine, wenn man nur über Krafttraining spricht, hat man ja schon 1000 Vorteile, warum es so gut für den Körper ist.
Ja.
Und es ist total unterschätzt gewesen und immer mehr kristallisiert sich das so raus. Schlaf und Krafttraining. Vor allem anderen.
Wiederholung muss sein.
Die Tiefschlaf-Plax-Ausspülung. Einfach nochmal zum Schluss, bevor wir zu den Tipps kommen. Im Tiefschlaf werden ja unsere Plaques ausgespült. Also wenn wir im Tiefschlaf, gibt es ja die sogenannten Slow Waves. Ja, also da gibt es eine Phase, wo quasi die Wellen ganz langsam sind. Und in dieser Phase gibt es einfach mehr Platz zwischen den Zellen. Ja, das heißt also, der Raum wird größer. Und dann kann diese Spülung besser erfolgen.
Aha, diese Spülung, also die Reinigung des Gehirns von den Plaques.
Genau, also die Vergrößerung ermöglicht dann einen effizienteren Flüssigkeitsaustausch. Mhm. Wenn sich also durch die Slow Waves das Gehirn wirklich in einen Rhythmus schwingt, wird der Raum breiter und dann erfolgt eine erfolgreiche Spülung und wir entfernen viel von den Plaques. Und die Plaques, das sind ja Abfallprodukte des Tages vom Denken. Mhm. Und die müssen auch wieder raus.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, dann denke ich einfach weniger. Ja. Dann habe ich nicht so viel Abfallprodukte. Aber wir wissen ja, umso mehr du gedacht hast und Neues gelernt hast, umso mehr fordert der Körper auch den Tiefschlaf ein.
Ja.
Ja. Wenn du Krafttraining machst, fordert der Körper auch noch nebenbei gesagt Tiefschlaf ein. Also wenn ich viel denke und Krafttraining mache, will der Körper mehr schlafen. Und dann kommt er auch besser in den Tiefschlaf. Und dann wird quasi unser Gehirn besser geputzt. Hm. Und wir haben nicht so viele Plaques. Was aber drin geblieben ist und sich abgelagert hat, bleibt drin. Das werden wir nicht mehr los. Mhm. Auch nicht mit 100 Stunden Tiefschlaf am nächsten Tag. Mhm. Ja? Das heißt also, ein Putzen, was nicht erfolgt ist, ist nicht erfolgt. Mhm. Ja, das heißt also, jede Nacht ohne Tiefschlaf heißt, ich habe ein bisschen für Ablagerung gesorgt.
Oh weh.
Ja, das heißt, am Tiefschlaf darf man nicht knapsen. Und einer der berühmtesten Tiefschlafkiller ist ja Alkohol.
Ja.
Und auch gewisse Medikamente, nebenbei gemerkt.
Mhm.
Wann schlafen wir nochmal besonders gut tief? Weißt du das noch? In der Nacht?
Eine Stunde nach dem Einschlafen oder direkt, ja.
Kann auch direkt schon losgehen, also ich kann einschlafen und so fort. Also in der ersten Nachthälfte haben wir 2 bis 3 sehr gute zusammenhängende Tiefschlafphasen. In der letzten Nachthälfte, zur Erinnerung, ist dann eher die Traumphase. Schafft der Körper es, das nicht zusammenzubekommen, holt er auch noch ein bisschen Tiefschlaf später nach.
Ja.
Aber die effektivsten Spülphasen wären ein gutes Einschlafen und nicht aufwachen in den ersten Stunden. Das ist das Beste für den Tiefschlaf. Ja.
Diese Reinigungsspindeln, die finden tatsächlich nach der zweiten Hälfte oder in der zweiten Hälfte des Tiefschlafs nicht mehr statt.
Nein, aber der Spülvorgang ist natürlich nicht so effektiv, weil wenn ich eine länger zusammenhängende Tiefschlafphase habe, was ich ja nur in der ersten und zweiten Phase habe, dann lohnt sich das auch einmal so richtig, sag mal, den Spülvorgang rein und dann hat man noch Zeit raus.
Ja.
Wenn ich dann nur noch ganz kurze Tiefschlafphasen habe, wird er unter Umständen andere Dinge tun, das Gehirn nicht mehr spülen.
Ja.
Ja. So. Deswegen ist es schon wichtig, dass mir die erste Nachthälfte gut gelingt.
Okay, ja.
Ja. Und da ich da nicht unbedingt aufwache und ich sie auch nicht dadurch beschädige, weil ich zu spät esse, zu schwer esse oder Alkohol trinke.
Unsere Tipps heute.
Erste ist Krafttraining und viel Bewegung.
Mhm.
glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen.
Nee,
oder?
Das werden wir alle machen. Doch. Ich werde mir noch mehr Hanteln besorgen.
So, der zweite Tipp ist, geistige Herausforderungen müssen sich mit Ruhephasen abwechseln. Mhm. Ja, also ja. Extrem komplizierte Dinge tun im Leben, aber gleichzeitig auch Ruhephasen gönnen.
Mhm. Und immer was Neues lernen. Wirklich, genau. Sich nicht davor zu scheuen, was Neues zu lernen und auch nicht so diese erlernte Hilflosigkeit bei vielen Menschen über 50, die regt mich so auf, wenn die sagen, ach du, das kann ich nicht, mach du das mal für mich. Nein, hört auf mit diesem Mist. Versucht es erst immer alles selber zu machen und gibt nicht alles sofort an die Jüngeren ab.
Ja, gibt's ja häufig, dann sagen die, ja in der Firma wollen sie jetzt irgendwas Neues noch einführen, aber ich bin ja in 2 Jahren in Rente,
ja.
Da mache ich gar nicht mehr mit. Ja, was ein Blödsinn.
Unfassbar. Oder auch Leute, die jetzt nicht KI lernen wollen und so. So, ich springe auf jeden Zug auf.
Genau.
Was soll
das? Denn? Nein, das lohnt sich nicht mehr für mich. Ich muss kein KI mehr lernen. Das ist Blödsinn.
Nee, immer was Neues lernen.
Ja, aber du hattest gesagt, auf jeden Fall was lernen. Aber es darf keinen Stress machen.
Ja, genau. Es darf kein mentaler Stress sein. Aber so ein bisschen so wohltuender Stress, wo man sich hinterher freut, dass man das absolviert hat, das muss doch drin sein.
Ja, aber die Grenze ist ja knapp. Ne? Ja. Also was ist wohltuender Stress? Also ich darf dich auf gar keinen Fall nervös machen.
Ja, ja, okay.
Weil unter Stress funktioniert nichts.
Komischerweise macht mich neue Sachen nie nervös.
Nee, ich habe ja eher das Problem, ich gerate unter Stress, wenn ich eine Sache nochmal machen muss.
Oh ja, ich auch.
Also Wiederholung ist für mich Stress.
Ja, außer so tolle Änderungswünsche. Die hatte ich ja letztens bei diesem tollen Medizinbuchauftrag. Das waren also Änderungswünsche, wo ich und die Auftraggeberin uns gemeinsam in so eine Monk verwandelt haben und uns auch gegenseitig mit aufgezogen haben. Ich sehe da noch einen kleinen Fehler. Ich sehe dort noch einen kleinen Fehler. Und dann war das uns eine richtige Wohltat, alle 700 Bilder zu perfektionieren. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich mal ein Ausnahmezustand.
700 Bilder.
Ja, deswegen konnten wir keine neue Podcast-Folge aufnehmen.
Ja, der dritte große Tipp ist Ernährung. Und da sagen ja alle immer die Mittelmeerdiät. Das muss aber jetzt nicht genau die sein. Was mir ja bei der Mittelmeerdiät nicht passt, ist das zu späte Abendessen. Ja, aber man sieht ja, dass trotzdem die Produkte ganz gut sind. Und selbst wenn man sie später isst, leben die ja mittlerweile länger als wir hier in Deutschland,
ja.
Die dann vielleicht früher zu Abend essen, aber viel mehr fertig verarbeitete Nahrungsmittel zu sich nehmen.
Oh, ja, stimmt. Lustig. Ja.
Und das ist der größte Killer, ja? Fertig verarbeitete Nahrungsmittel.
Ja, ich bin ja seit neuestem Fan von Ayurveda und von ayurvedischer Ernährung. Und die sagen, man soll auf jeden Fall früh essen, also spätestens um 18 Uhr essen. Das finde ich ganz toll.
Würden die Italiener und Spanier, die ja weniger hochverarbeitete Lebensmittel essen als wir,
ja.
auch noch früh essen,
ja.
die würden alle 100 werden.
Ja, das stimmt. Allerdings sind da natürlich tropische Temperaturen. Die haben es ja wirklich sehr viel heißer als wir hier. Und ich glaube, da kann man auch einfach so früh in dieser Hitze noch gar nicht essen. Das ist dann auch irgendwie ein
Gut, Ding. Muss man auch verstehen.
Ja.
Ja, und der vierte große Punkt ist, alles für den Tiefschlaf zu tun.
Ja? Ja.
Und wenn man dann die Punkte wieder nimmt, was ist denn gut für den Tiefschlaf? Dann ist es Lernen. Ist aber auch gleichzeitig gut für Demenz. Was ist gut für den Tiefschlaf? Sport ist auch gleichzeitig wieder gut für Demenz. Und wenn ich dann tief schlafe, bin ich auch wieder am nächsten Tag dazu bereit, viel mehr bereit, mehr zu lernen und mehr Sport zu machen.
Yes.
Und dem ist nichts hinzuzufügen.
Nee, der Kreis hat sich geschlossen. Hast du gut gemacht.
Der Kreis hat sich geschlossen. Ich würde sagen, für dich gibt es jetzt eigentlich keine Erkenntnis, die dich jetzt in irgendein neues Projekt jagen muss, außer das mit dem Kraftsport.
Ja.
Dass davon genug Einheiten dabei sind.
Ja.
Und dass das zu Hause Hantelheben nicht nur ein kleines Häntelchen ist.
Nein. Das sind dicke Hanteln. Und ich mache ja ganz viel Eigenkrafttraining und so. Das hat richtig tolle Muskeln gebracht.
Okay, super.
Also gut.
Genau. Also Muskeln wiegen, ne? Mit so einer Waage. Dann siehst du, ob du eine Verbesserung erreichst.
Ja, mache ich.
30 Gramm. 10-12% Risiko sind.
Okay, super.
Ja, in diesem Sinne, schönes Muskeltraining diese Woche.
Ja, danke sehr. Dir auch und noch gute Besserung.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.